Liebe Ärztinnen und Ärzte, wir begrüßen Sie herzlich zur Podcast-Reihe Biomarker bei Diabetes und Herzerkrankungen – Relevanz für die Praxis. Diese Fortbildungsreihe wird durch die Roche Diagnostics Deutschland GmbH unterstützt. Im zweiten Teil der Podcast-Reihe steht das Thema Diagnose von chronischer und akuter Herzinsuffizienz im Fokus. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Professor Dr. Christian Schneider aus Köln als Interviewpartner gewinnen konnten. Herr Professor Schneider ist niedergelassener Kardiologe und ärztlicher Leiter des Herzinsuffizienzprojekts Herznetz Köln. Herr Professor Schneider, das Thema Diagnose von chronischer und akuter Herzinsuffizienz ist hochrelevant für die Praxis. Beginnen möchten wir deshalb gerne mit der folgenden Frage. Wie erfolgt die Diagnose der Herzinsuffizienz in der Praxis?
Eine ganz wichtige Frage. Also wir hatten ja gerade besprochen, dass der erste Schritt zur erfolgreichen Diagnose ist, dass man überhaupt dran denkt. Weil wenn wir es nicht suchen, können wir es gar nicht finden. Das heißt also, hier muss eine Sensibilisierung erstmal stattfinden, überhaupt danach zu suchen. Wenn Sie nicht grundsätzlich jeden, der mit irgendeinem Symptom kommt, screenen auf Herzinsuffizienz. Das wäre ja auch so ein Ansatz, ne? Dass man sagt, jeder kriegt hier ein EKG und einen BNP, NT-proBNP-Test. So. Aber das geht natürlich nicht. Wir wissen, Screening, ungerichtetes Screening ist immer schlecht. So, das heißt also, wir müssen die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen, eine Herzinsuffizienz zu finden. Und das haben wir ja über die kardiovaskulären Risikofaktoren, Symptome so ein bisschen eingegrenzt. So, und wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, dann muss man, oder zum Arzt oder Ärztin kommt, dann muss man immer unterscheiden, wo kommt er denn eigentlich hin? Kommt er ins Krankenhaus, weil er akut keine Luft hat? Kommt er zum Hausarzt und sagt, irgendwie geht's mir nicht gut und 3-4 Etagen kann ich auch nicht mehr steigen? Oder kommt er zum Kardiologen? Das heißt, das Setting bestimmt das Vorgehen. Das ist ja irgendwie klar. Und bleiben wir mal im Standard-Setting und im häufigsten Setting. Häufigstes Setting ist sicherlich in der Hausarztpraxis. Und was passiert in der sollte in der Hausarztpraxis idealerweise passieren? Also, wir haben, ich sag mal, einen 55-jährigen Patienten mit hohem Blutdruck und der klagt jetzt über Luftnot. So, das wäre so ein Klassiker, wie der in der Hausarztpraxis kommt. Hat er eine Herzinsuffizienz als Ursache oder nicht? Was würden Sie tun? Und hier muss man sagen, das sagen nicht nur, ich sag mal, ich als Kardiologe, sondern auch die Empfehlungen der aktuellen kardiologischen Leitlinien. Bitte untersucht den Patienten klinisch, das gehört immer dazu. Auch mit dem Stethoskop abhören. Ich sage das deswegen, weil ich weiß von meinen Studenten, die ich hier ausbilde, dass das manchmal so als trivial abgetan wird, so als Old Man. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Mit dem Stethoskop können Sie viele Dinge hören, die Sie ganz schnell auf die richtige Spur bringen. Also ganz simpel. Das Zweite, was man tun sollte, ist ein Ruhe-EKG zu schreiben. Und das Dritte ist tatsächlich die Bestimmung von natriuretischen Peptiden. Das sind drei Aspekte, also Klinik, EKG, Labor. Das sind die drei Stufen, auf die wir die Diagnose aufbauen im Bereich der hausärztlichen Versorgung. Warum Ruhe-EKG? Es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass wenn das Ruhe-EKG völlig normal ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine systolische Herzinsuffizienz finden, sprechen wir ja gleich noch drüber, sehr niedrig ist. Wir können ein EKG auch schreiben, um zum Beispiel Vorhofflimmern zu detektieren. Eine Ursache der Luftnot und häufig begleitend bei einer Herzinsuffizienz. Wir können alte Herzinfarkte sehen, wir können Rhythmusstörungen sehen, AV-Blöcke etc. Also ein EKG ist eine preiswerte Basismaßnahme. Und das Dritte ist definitiv, und so sagen es auch die Leitlinien, die Bestimmung von natriuretischen Peptiden. Ich hatte ja gesagt, eine der Systeme, die aktiviert werden im Rahmen der Herzschwäche, sind die natriuretischen Peptide, die im Ventrikel des Herzens gebildet werden und ausgeschüttet werden, um der Niere zu sagen, du Niere, mir geht's nicht gut, hilf mir bitte, indem du mehr Natrium ausscheidest und damit auch mehr Flüssigkeit. Also absolut sinnvolles System. Und das heißt, in dieses System schaut man hinein durch die Bestimmung von natriuretischen Peptiden. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Typen von natriuretischen Peptiden. Das eine ist das BNP und das andere ist das NT-proBNP. Das sind beides Teile eines Hormonsystems, des proBNPs, was quasi gespalten wird in einen aktiven Teil, BNP, und ein Spaltprodukt NT-proBNP. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Für die Praxis bedeutet das im Moment, aufgrund der zunehmenden Therapie mit Sacubitril und Valsartan, was ja zu einer Erhöhung des BNP-Spiegels führt, dass man sich konzentriert auf die Bestimmung vom NT-proBNP. So, also machen wir ganz einfach, ganz simpel. Wir haben drei Aspekte. Wir untersuchen den Patienten, wir schreiben ein Ruhe-EKG und wir bestimmen ein natriuretisches Peptid, zum Beispiel das NT-proBNP. Das NT-proBNP können wir bestimmen, entweder wenn wir Blut abnehmen und ins Hauptlabor schicken. Klammer auf, NT-proBNP ist gut geeignet für dieses Art der Bestimmung. Warum? Weil das Abbauen und die Präanalytik für dieses Hormon sehr gut ist fürs NT-proBNP, ist nicht so gut fürs BNP wahrscheinlich. Oder wir bestimmen es im, wie es Neuhochdeutsch heißt, Point of Care. Auf gut Deutsch, wir machen das in der Praxis selbst. Patient kriegt Blut abgenommen. Dann gibt es verschiedene Schnelltestsysteme, die man einsetzen kann, die alle super validiert sind, seit Jahren am Markt. Und haben dann innerhalb, das ist ein System, wie ich es hier betreibe, Point-of-Care-System, innerhalb von 15 bis 18 Minuten einen Hormonspiegel. Und nicht nur qualitativ sollte man es machen, sondern quantitativ. Und kann sagen, ja, also dieser Wert ist hoch, du hast die Symptomatik. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt will man bei der Hausarztpraxis, dass du eine Herzinsuffizienz hast, ist sehr hoch.
Gibt es Herzinsuffizienz-Typ-Unterschiede?
Genau, es gibt natürlich Unterschiede der Herzinsuffizienz. Jetzt kann man verschiedene Aspekte analysieren. Also Unterschied gibt es chronische und akute Herzinsuffizienz. Das wäre ein Aspekt, den man unterscheiden müsste. Und innerhalb der Herzinsuffizienz gibt es natürlich unterschiedliche Typen. Man hat früher traditionell systolische und diastolische Herzinsuffizienz unterschieden. Die Kardiologen, zu denen ja auch ich gehöre, neigen dazu, die Sachen immer so ein bisschen komplizierter zu machen. Deswegen hat man jetzt gesagt, Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, Neuhochdeutsch HEF-REF, und Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, früher diastolische Herzinsuffizienz. Und weil wir wissen, dass dazwischen auch eine Population gibt, von Patienten, die nicht eine EF von 35 haben oder von 65, wie bei der HEF-PEF und bei der HEF-REF, hat man dann definiert noch einen mittleren Bereich. Das ist dann die Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction. Das liegt irgendwo zwischen 40% und 50% der Ejektionsfraktion. Das heißt also, es gibt letztlich drei Typen. Das ist keine wissenschaftliche Petitesse, sondern es hat natürlich unmittelbar, und deswegen, wir waren ja gerade bei dem Flow, wie geht der Patient, wenn dann beim Hausarzt gesagt wird, okay, NT-proBNP ist hoch, EKG sieht jetzt auch nicht so ganz normal aus, dann ist der nächste Schritt immer, dass dieser Patient zum Kardiologen muss. Und das ist ein Schritt, der häufig nicht gegangen wird. Da gibt es sehr gute Daten, epidemiologische Daten aus Deutschland, dass gerade bei den älteren Patienten, 70 plus, diese dann häufig nicht mehr weiter diagnostiziert werden aus Gründen, die man jetzt lange diskutieren kann. Das ist ein Fakt. Das heißt, zum Lernen, der muss zum Kardiologen. Und nicht, weil wir so gerne so viele Patienten sehen, sondern weil die Diagnose Ursache der Herzinsuffizienz 100%, soweit man das kann, also sagen wir 95%, gestellt werden muss. Hat der eine HEF-PEF oder eine HEF-REF, auf gut Deutsch, ist die Pumpfunktion ganz schlecht oder ist die Pumpfunktion normal? Hat er ein Klappenvizium, ganz wichtig, Mitralklappeninsuffizienz als Ursache der Herzinsuffizienz, oder hat er eben eine Herzinsuffizienz mit einer erhaltenen linksventrikulären Ejektionsfraktion, oder hat er was ganz anderes? Hat er zum Beispiel eine pulmonale Hypertonie, ja? Also oder eine schwere Tricuspidalklappeninsuffizienz? Das heißt, hier brauchen wir eine sehr differenzierte Diagnostik, die mit dem Echo möglich ist. Und die ist deswegen so wichtig, weil wir eine differenzierte Therapie brauchen. Und im Moment sind wir ja monomanisch, denken wir an spezielle Medikamente, die neu eingeführt werden, finden das ganz toll. Das ist klasse, Fanta 4, ja, mit SGLT2-Inhibition, super. Aber es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen, die wir anders behandeln müssen, zusätzlich zu einer optimalen medikamentösen Therapie. Deswegen ist der Schlüssel definitiv, er muss zum Kardiologen.
Wie lange dauert es vom Beginn der Krankheit bis zur Diagnose?
Also ist sehr schwer zu sagen. Ja, also das lässt sich quasi jetzt nicht in Tage und Wochen irgendwie definieren. Häufig ist es so, dass die Patienten eine lange Vorgeschichte haben. Ne? Das kommt bei den klassischen Patienten durch die Prävalenz der Risikofaktoren. Die Patienten haben eben dann einen hohen Blutdruck, der nicht behandelt wurde, etc. etc. Wenn sie das zur Krankheit zählen, geht es manchmal über Jahre. Oder die Patienten haben einen Herzinfarkt und die Herzinsuffizienz entwickelt sich innerhalb von Wochen nach dem Herzinfarkt. Dann haben sie einen sehr schnellen Eintritt der Erkrankung Herzinsuffizienz. Das heißt also, hier gibt es eigentlich alle Verläufe, die man sich vorstellen kann. Und das kann man nicht einengen auf 2, 3, 4 Wochen. Das ist viel zu komplex und da gibt es viel zu viele Varianten.
Vielen Dank für das informative Interview mit Ihnen.